Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor 10 Tagen etwa wurde ein Bericht veröffentlicht zu einem Durchbruch in der Arbeit eines Start-ups in den USA. Das Unternehmen Rejuvenate Bio hat es geschafft, das Leben von Mäusen durch eine Gentherapie deutlich zu verlängern. Mehrere Jahre wären das auf Menschen umgerechnet und jetzt will sich dieses Unternehmen die Lebensverlängerung von uns Menschen vornehmen. Solche Meldungen aus der realen Welt lassen einen den neuen Roman von Maxim Leo nochmal anders lesen, denn der schreibt da über eine fiktive Lebensverlängerungstherapie und ihre Auswirkungen auf eine Gruppe von Menschen. Wir werden jung sein, heißt dieser Roman, und Maxim Leo ist jetzt hier. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Wenn Sie von solchen Entwicklungen hören, wie der jetzt da bei Rejuvenate Bio, was denken Sie dann so nach Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema?
Naja, also ich war ja ganz am Anfang sehr überrascht, überhaupt davon zu erfahren, von diesem Thema. Ich wusste gar nicht, dass es eine große Forschung gibt, die weltweit so auf Hochtouren läuft, zu diesem Thema ein Medikament zu entwickeln, was uns jünger macht. Und hatte irgendwann einen Artikel gelesen dazu. Und was mich halt beeindruckt hatte, war, dass es kein Science-Fiction-Thema mehr zu sein scheint, sondern die Wissenschaftler sagen, es ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wann. Und einige sagen sogar, in 10 Jahren könnten wir so ein Medikament haben. Und da ich ja mittlerweile auch schon in den mittleren Jahren bin und das ein oder andere Haar verloren habe, war ich natürlich sofort interessiert.
Da wird es interessant, genau, wenn die eigene Lebensperspektive reinspielt. Also, wenn ich es hier richtig verstehe, war die Beschäftigung mit dieser Frage des Jüngerwerdens schon da, bevor Sie dann darauf gestoßen sind, wie real und wie nah eigentlich diese Perspektive für uns ist. Ja? Also, aber wie sind Sie dann darauf gekommen überhaupt?
Naja, ich habe, wie gesagt, so einen Artikel gelesen und fand es spannend, dass es offenbar ein Thema ist, was wirklich in unserer Lebenszeit relevant werden könnte. Ja, das, und wenn man da einmal anfängt, darüber nachzudenken, dann kommt natürlich erstmal die Frage, wo würde man es selber nehmen und was würde es mit einem machen und was würde mit anderen passieren. Und ich wollte ja keinen Wissenschaftsroman schreiben, sondern einen Roman über Menschen und an denen mal so durch konjugieren, ja, was passiert denn wirklich damit? Weil der erste Gedanke ist ja erstmal angenehm, ne, zu sagen, och, jünger werden. Ja,
warum nicht? Ja.
Wieder ein bisschen, der Popo wird straffer, die Haare werden mehr, das Leben wird angenehmer. Und je länger man immer drüber nachdenkt, desto mehr Probleme und Komplikationen fallen einem ein.
Das ist auch für einen Roman natürlich verlockend, oder? Weil man gleich bei dieser Frage, quasi den Tod abzuschaffen, ist man ja sofort bei den großen Grenzfragen unseres Lebens. Machen wir uns zu einer Art Gott, wenn wir ewig leben wollen oder sehr, sehr lange leben wollen? Oder was ist unser Leben eigentlich, wenn es nicht mehr einmalig ist, wenn man es ständig wiederholen kann? Das ist wahrscheinlich für einen Romanschreiber dann auch eine große Verlockung, zu solchen Fragen dann vordringen zu können, ne?
Ja, und auch so, also viele Sachen sind mir dann wirklich erst beim Schreiben so aufgefallen. Zum Beispiel, dass man, was ist Jugend, ne? Also wir wollen ja vor allem in diese nostalgische Jugendreise wieder gehen und dann irgendwann habe ich dann gesagt, naja, aber eigentlich ist doch Jugend, dass einem viele Sachen zum ersten Mal passieren, ne? Und dieses Aha-Erlebnis, wenn man etwas zum ersten Mal entdeckt und nur weil man jetzt auf einmal tolle Leberwerte hat, wird man deshalb ja noch nicht jung, in seinem Kopf zumindest nicht. Ne? Und diese Diskrepanz zwischen jungem Körper und erfahrenem Geist, ja, also ob einen das glücklicher macht oder was es mit einem macht und auch dieses Zeitmeer, in das man ja dann geworfen wird. Ne? Also wir haben ja heute schon in unserer normalen Lebensspanne große Probleme, glücklich und erfüllt zu werden. Die ganze Glücksratgeberliteratur kündet davon.
Ja.
Und jetzt zu sagen, naja, 150 Jahre, 200 Jahre permanent glücklich zu sein, also es ist, glaube ich, eine Aufgabe. Ne?
Eine sehr, sehr große Aufgabe. Und was Sie gerade beschrieben haben, diese Frage nach der Einmaligkeit der Jugend, in die Verlegenheit bringen Sie ja eine Ihrer Figuren. Und lassen Sie uns die mal anschauen, die Figuren, von denen Sie erzählen oder mit denen Sie von diesem Thema erzählen. Die Kapitel des Buches sind ja benannt nach vor allem 4 Figuren, die im Zentrum stehen, die nehmen eigentlich erstmal Teil an einer Herzmedikamentstudie, haben alle ein schwaches Herz, brauchen da medikamentöse Hilfe. Und dann hat dieses Herzmedikament aber als überraschenden Nebeneffekt eben diese Verjüngungswirkung. Ich gehe die vier mal kurz durch. Das eine ist ein 80-jähriger Immobilienkönig, ein Firmenpatriarch, der eigentlich bald sterben muss, weil er so krank ist. Dann ganz am anderen Ende der Altersskala ein Zehntklässler, der zum ersten Mal verliebt ist. Dann gibt es eine Lehrerin, Anfang 40, die schon lange versucht, schwanger zu werden, eine Schwimmerin als viertes, Olympiasiegerin, die ihre sportliche Karriere hinter sich hat. Erstmal die Frage, über wen von den Vieren haben Sie denn besonders gerne geschrieben? Ich würde mal tippen auf den 17-Jährigen.
Gerne geschrieben, auf jeden Fall. Wem ich mich seltsamerweise am nächsten gefühlt habe, war der 80-jährige Immobilienmogul, ja, was vor allem meinen Töchtern aufgefallen war, die meine, zu meinen Erstleserinnen gehörten, die sagten, Papa, irgendwie hat mir das Gefühl, du fühlst dich da dem besonders nahe, was stimmt. Ich konnte den sehr gut verstehen in vielen Fragen. Viel schwerer war es natürlich, mich jetzt zum Beispiel in eine Schwimmerin zu versetzen. Habe dann extra Britta Steffen getroffen und mir ein bisschen erzählen lassen, wie das Schwimmerinnenleben so ist.
Die erfolgreiche Schwimmerin.
Die erfolgreiche Schwimmerin. Mhm. Aber grundsätzlich ging es mir natürlich darum, Figuren mir zu überlegen, für die 8 Jahre Verjüngung, weil das, wenn wir die kennenlernen, die Figuren am Anfang des Buches, sind die 8 Jahre jünger, als sie denken, dass sie sind. Mhm. Für die 8 Jahre erstmal was ausmacht, was ändert in ihrem Leben. Später werden sie ja noch viel jünger. Und das war natürlich ganz lustig, sich da das mal durchzugehen. Und dieser 16-Jährige, der eben die Schulschönheit kennenlernt und endlich auch mit ihr ins Bett darf und dann nichts mehr geht, weil er einfach biologisch in dem Moment 8 gerade geworden ist. Ist natürlich eine dramatische, aber auch ganz lustige Situation.
Ja, für Sie beim Schreiben vielleicht. Man leidet aber natürlich mit diesen 16-Jährigen. Und gerade bei den beiden, bei dem ganz Alten und bei diesem 16-Jährigen, also der eine hat erstmal auf den ersten Blick jedenfalls einen enormen Gewinn, weil er nicht mehr vom Tode bedroht ist, der 80-Jährige, und jünger und kraftvoller wieder wird. Und eben dieser Jüngere, der verliert eigentlich genau das, was sein Alter ausmacht. Und ich meine, welcher Jugendliche möchte wieder Kind werden? Ne? Also haben Sie sich die beiden zum Beispiel schon mal vorgenommen, um so auf Gewinn und Verlust schauen zu können?
Nee, einfach, also wie gesagt, das Wichtigste war erstmal, wo macht 8 Jahre einen großen Unterschied? Ne? Und der Wenger ist ja dem Tod geweiht und überlegt ja auch schon, sich selbst umzubringen. Und auf einmal hat er sozusagen, kriegt er seinen zweiten Frühling geschenkt und hat jetzt aber auf einmal wahnsinnig Probleme damit, diese Zeit, die er hat, zu füllen. Ne? Weil er hat das Unternehmen, was ihm immer das Wichtigste war, seinen Kindern schon vererbt, weil er dachte, er geht bald. Und die Kontinuität in diesem Unternehmen war ihm wahnsinnig wichtig. Und jetzt fährt er raus aufs Land und versucht, irgendwelche Feldsteinmauern zu bauen und den Kranichen zuzuhören, bis er irgendwann merkt, oh Gott, das ist es nicht. Ja? Aber das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, vermutlich für uns alle, wenn es irgendwann so weit käme, ne? So zu überlegen, wie können wir uns nochmal neu erfinden? Was wäre denn nochmal ein zweiter Lebensentwurf? Weil mit einem Beruf, vermutlich auch nicht mit einem Ehepartner oder mit einer Lebensidee, kommt man wahrscheinlich nicht durch 150, 200 Jahre. Man müsste dann schon sehr viel Kreativität und Fantasie aufbringen, um nochmal, und auch Mut, ne? um nochmal was Neues in sich zu entdecken. Ja, ne? Und dieser Wenger überlegt halt auch selber, wo besteht denn dieser Lebenssinn? Also muss man irgendwie rausbekommen, wer man ist? Oder ist es was, was sich ergibt? Muss man da besonders mutig sein oder fantasievoll? Oder spürt man das irgendwann in sich? So, und fängt da zum ersten Mal an, darüber nachzudenken mit 81 Jahren, was ihm auch seltsam erscheint. Also jeder hat da so Vor- und Nachteile sehr unterschiedlicher Art.
Vorhin haben Sie ja gesagt, dass Sie dann, was man sich ja leicht denken kann, auch selbst auf die Frage gekommen sind, würde ich die Pille denn nehmen? So wie Sie jetzt darüber sprechen, klingt es eigentlich, als ob Sie dazu gekommen wären. Nee, eher nicht.
Ich würde sie, glaube ich, nehmen oder relativ sicher nehmen, aber aus einem ganz einfachen Grund, weil ich einfach neugierig bin und immer wissen will, wie es weitergeht und es auch eine Unverschämtheit finden würde, wenn das Leben einfach weitergeht ohne mich.
Ohne Sie.
Und vielleicht, oder Freunde jetzt sagen so, hey, wir gucken jetzt noch 60 Jahre Bundesliga und ja, stirb du mal. Also allein aus dieser Erwägung würde ich es wahrscheinlich nehmen wollen. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, was das für eine Herausforderung für uns alle sein würde, weil dieses Zeitmeer geschenkt zu bekommen, hieß ja auch in einer langen Freiheit zu leben. Ne? Mhm. Und diese Freiheit bedeutet ja immer, Entscheidungen treffen zu müssen, ständig. Und heutzutage, wenn man berufstätig ist und Kinder hat, sind 85% des Lebens schon mit Routine abgedeckt. 15% Netflix, dann ist man schon was eigentlich, hat man seinen Lebenssinn erfüllt. Und dann, wenn auf einmal jetzt das alles nochmal von vorne losgeht, ja.
Das sind so die drängenden individuellen Fragen, die sich stellen natürlich mit so einer medizinischen Möglichkeit, aber es stellen sich natürlich auch politische Fragen und dafür haben Sie auch sozusagen eine Ebene eingezogen in Ihren Roman. Es gibt die Figur einer Philosophieprofessorin, Vorsitzende des Ethikrates in Deutschland, die bringen Sie unter anderem in ein Gespräch mit dem Bundeskanzler über die Frage, wie die Politik sich denn verhalten soll, wo diese Möglichkeit denn jetzt da ist, einer solchen Verjüngungspille. Was für Themen wollten Sie damit dann spielen über diese politische Ebene?
Naja, das ist natürlich auch ganz spannend, dass da bestimmte Sachen grundsätzlich verändert würden. Ne? Also es würde natürlich kein Rentensystem mehr geben. Es würde auch niemand mehr nicht mehr arbeiten dürfen, weil es würde ja immer weitergehen. Und ein zweiter, vielleicht einer der wichtigsten Punkte, wenn wir uns als Generation einfrieren würden und nicht mehr sterben wollten, dann müssten wir wahrscheinlich unseren Kindern auch irgendwann verbieten, keine Kinder zu bekommen, weil sonst würden wir ja viel zu viele werden auf der Welt und unser CO2-Abdruck würde noch furchtbarer werden. Aber darüber hinaus auch allein die Vorstellung, dass immer so dieselben rund erneuerten Menschen nur alle 6 Jahre zum Doktor gehen und sich in die nächste Runde begeben, ist ja auch die Frage, was hätte das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft? Ne? Also wie viel Kreativität, Produktivität, Originalität, Lebensneugier würde uns das kosten? Würden wir nur noch in so einer Wiederholungsschleife vielleicht leben, ja? Und dann vielleicht wirklich irgendwann aussterben, weil wir halt in der Langeweile vielleicht uns selber töten würden.
Ja. Und was für ein Zwangssystem müsste man errichten, um die nachfolgenden Generationen vom Kinderkriegen abzuhalten, ne? Das sind dann auch Fragen, die damit auftauchen.
Ja, ja, und auch zum Beispiel, was macht man mit geistig oder körperlich Behinderten? Ne? Und wie geht man mit Depressiven um? Sollte da nicht lieber ein verdientes Ehepaar mit vorbildhaftem Genmaterial diesen Platz übernehmen? Ne? Also es würde in so eine Art Gesundheitsdiktatur wahrscheinlich münden und es gäbe ja auch nichts, was, also in meiner Vorstellung jedenfalls nichts, was das aufhalten würde. Also wenn die Wissenschaft es irgendwann schafft, so ein Medikament wirklich zu erschaffen, dann hinge es, glaube ich, nicht davon ab, ob irgendeine Regierung oder Regulierungsbehörde es autorisiert oder nicht, sondern der Schwarzmarkt würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es irgendwann kommt und
es auf würde jeden sozusagen, Fall für die, die sich's leisten können,
ja. Ja, es würde uns über uns hinwegspülen und wir hätten, glaube ich, ab der Erfindung, ab dem grünen Licht der Wissenschaft, wären wir, glaube ich, in einer nicht mehr Rückkehr machenden Dynamik. Mhm.
Jetzt schreiben Sie das haben Sie am Anfang ja geschildert, quasi an der Schwelle zu der tatsächlichen Möglichkeit solcher Medikamente. Andererseits ist es ja so, dass diese Vorstellung vom ewigen Leben, vom jungen Brunnen, in den man steigt, die Menschheit schon ewig beschäftigt. Schon die alten Griechen haben darüber sich Geschichten überlegt. Haben Sie sich auch in dieses weite Feld begeben und da herumgelesen oder lieber vermieden, um jetzt Ihrer eigenen Vision folgen zu können?
Ich habe gar nicht noch, also ich habe mich ein bisschen an Simone de Beauvoir erinnert. Alle Menschen sind sterblich und so, ne? Und so ein paar andere Geschichten, die auch im Film spielt ja auch eine große Rolle. Aber hab da jetzt nicht nochmal extra drauf geguckt, weil diese ganzen Geschichten ja alle immer in der Optik des Science-Fiction geschrieben wurden, während für mich immer eher die Realität das Spannende war. Mir immer zu überlegen, das könnte jetzt hier wirklich alles passieren.
Es könnte bald so weit sein, das, wovon Maxim Leo schreibt in seinem Roman Wir werden jung sein. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist das Buch erschienen mit 300 Seiten. Sehr spannende Lektüre, 24 € ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.